Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reizdarm-Podcast. Ich bin Mirjam, deine Gastgeberin, und heute geht es um ein Thema, das uns Frauen alle irgendwann betrifft und über das wir noch mehr sprechen sollten, finde ich. Die Perimenopause und was sie mit unserer Leber und vor allem auch unserem Darm zu tun hat. Dazu habe ich mir eine ganz wunderbare Expertin eingeladen, Lauren Steinman. Sie arbeitet hier in Deutschland als Heilpraktikerin, ist Naturopathic Doctor aus den USA mit Schwerpunkt auf Frauengesundheit und Darmgesundheit. Wir sprechen darüber, was in dieser besonderen Lebensphase im Körper passiert, warum Leber und Darm da so eine wichtige Rolle spielen und natürlich auch, ja, was wir selbst tun können, um unseren Körper bestmöglich zu unterstützen. Viel Spaß! Liebe Lauren, ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen, mal über ein etwas anderes Thema, aber unglaublich spannend, über die Perimenopause und unsere Leber und generell ja so Hormone, diese besondere Zeit. Würdest du dich einmal zu Beginn einfach mal vorstellen? Ich glaube, in meiner Bubble kennen dich die allermeisten, aber vielleicht finden wir mit diesem Thema auch ein paar Leute außerhalb. Also sehr gerne mal was zu dir.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Lauren Steinman. Ich bin Naturopathic Doctor, gebürtige Amerikanerin, konnte deshalb also auch in den USA studieren. Und in diesem Studium habe ich mich hauptsächlich auf Darmgesundheit und Frauengesundheit konzentriert. Frauengesundheit ist jetzt nicht mehr so stark in meiner Praxis. Der Fokus, eigentlich ist das jetzt die Dünndarmfehlbesiedlung, SIBO. Aber Frauengesundheit ist noch immer wirklich mein Lieblingsthema, mein Herzensthema neben der Dünndarmfehlbesiedlung. Und es ist so, so spannend, wie Darmgesundheit und Frauengesundheit wirklich auf einem Spektrum liegen. Man kann sie nicht trennen. In jeder Lebensphase kann man sie nicht trennen. Bei Menschen ist es, glaube ich, in ganz vielen hormonellen Hinsichten der Fall, was den Darm angeht. Aber ich freue mich total, heute mit dir über diesem wichtigen Thema zu sprechen.
Ich freue mich auch riesig. Ich bin total neugierig, was ich jetzt so erfahren werde. Genau, wir sprechen über das Thema Perimenopause und was Frauen da wirklich aus ganzheitlicher Sicht tun können. Wir wollen auch einen Fokus auf Darm und Leber, was du gerade schon gesagt hast, legen. Lauren, kannst du zum Einstieg mal erklären, was die Perimenopause überhaupt ist?
Ja, sehr gerne. Das ist ja für viele ein relativ neuer Begriff.
Hm.
Es ist eine Art zweite Pubertät, könnte man sagen. Es ist eine Zeit der hormonellen Umstellung, eine Vorbereitungsphase für die dann folgende Menopause. Der Begriff bedeutet quasi, dass Frauen ein Jahr lang keine Periode mehr hatten. Dann sind sie offiziell in der Menopause. Aber diese Zeit davor, manchmal zwischen 4 und 10 Jahre davor, stellt sich einfach ganz, ganz viel im Hormonhaushalt um, auf Vorbereitung quasi auf diese Reduktion der Hormone, die in den Eierstöcken produziert werden. Am Anfang sieht man da meistens einen leichten oder auch manchmal deutlicheren Progesteronmangel, und das ist quasi so der Kick-off der perimenopausalen Zeit, für manche Frauen sogar ab Mitte 30. Aber häufig werden diese Symptome Mitte 30 zu schnell als Perimenopause eingeordnet, muss ich da, glaube ich, auch noch dazu sagen. Es kann aber sein, dass es so früh anfängt, häufiger aber in den 40er Jahren fängt das an, und wir merken einfach, Stimmungsschwankungen sind ganz häufig so das erste Warnsignal, aber auch manchmal sind Hitzewallungen schon früher dabei, manchmal erst später, Gewichtsschwankungen, einfach, dass der Stoffwechsel quasi nicht mehr so funktioniert, wie man sich kennt, wie man es für sich kennt. Das würde ich sagen, sind so die Hauptmerkmale dieser Zeit. Und ja, einfach total spannend, weil da noch so viel Neues drüber gelernt wird und wir so richtig mittendrin in dieser Forschungsphase, da würde ich sagen, stecken.
Ja, man hört plötzlich so viel mehr darüber. Das war irgendwie ganz lange gar nicht so auf dem Radar. Und ich habe so das Gefühl, jetzt so die letzte Zeit passiert da immer mehr. Warum ist das dann so? Du hast gerade schon gesagt, dann häufig beginnst du mit diesen Stimmungsschwankungen. Warum ist das so? Warum erleben so viele Frauen in dieser Übergangszeit so starke Veränderungen? Einmal körperlich, aber eben auch einmal emotional.
Ja, es hatte mal eine richtig tolle, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war die Dr. Jolene Brighton, hat gesagt, Hormones are the scaffolding of your personality. Also ich sage das mal auf Deutsch, Hormone sind so wirklich das Gerüst für so vieles, inklusive wirklich deiner Persönlichkeit und deinen Moods, also wirklich deine Stimmungen. Und wenn dieses Gerüst anfängt, nicht mehr so stabil zu sein oder so konstant zu sein, zeigt das sich halt einfach wahnsinnig schnell in der Stimmung. Aber wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass besonders Progesteron, da ist wirklich in einer relativ starken Konzentration im Vergleich zu Östrogen, in der zweiten Zyklushälfte vorhanden ist. Das beeinflusst einfach so viele Prozesse im weiblichen Körper, unser Nervensystem, dadurch beruhigt. Das Gehirn braucht Progesteron, unser Schlaf profitiert wahnsinnig stark davon. Es stabilisiert uns einfach als Frau. Und Östrogen ist natürlich in ganz vielen anderen Hinsichten wichtig, aber besonders in dieser ersten Phase der Perimenopause, dass wir eher so mehr auf Progesteronreduktion zurückführen können. Da ist einfach diese weitreichende Wirkung von diesem Hormon so wahnsinnig wichtig für so vieles im Körper.
Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir wollen eben auch auf Darm und Leber schauen in dieser Folge. Inwieweit spielt denn jetzt speziell auch die Leber in unserer hormonellen Balance eine Rolle, gerade in der Perimenopause?
Die Leber, eins meiner Lieblingsorgane, vielleicht sogar mein Lieblingsorgan neben dem Dünndarm. Die Leber ist ja für so, so vieles zuständig, inklusive es ist wirklich der Hauptakteur des Hormonabbaus, würde ich mal so sagen, besonders vom überschüssigen Östrogen. Und wir hören ja ganz häufig so dieses Wort Estrogen Dominance, Östrogendominanz. Die Leber baut ganz viel Östrogen für uns ab, durch Phase 2, 1 und 2 von der Leberentgiftung. Und die Leber ist einfach. Wenn man an dieser perimenopausalen Zeit angekommen ist, ist die Leber ja schon ein halbes Leben lang tätig und macht da jeden Tag für uns so, so viel wichtiges Zeug. Und die ist dann manchmal einfach auch ein bisschen an dem Punkt, wo sie, sage ich mal, ein bisschen mehr Zuneigung brauchen könnte. Die Leber ist manchmal so ein bisschen überlastet an diesem Zeitpunkt, wo die Perimenopausalzeit startet. Und wenn dieser Abbau von Hormonen, aber auch anderen Substanzen, die aus dem Körper kommen oder aus der Umgebung kommen, nicht mehr so schnell, nicht mehr so effizient stattfindet, zeigt sich das auch mal schnell in hormonellen Symptomen, sage ich mal jetzt mit Anführungszeichen. Denn sie sind manchmal eher Lebersymptome als hormonelle Symptome, aber sie sind so verbunden, dass man sie nicht wirklich trennen kann. Genau, weil häufig, besonders in der TCM, sieht man ja die Leber als Organ der gestauten Emotionen, der gestauten Wut. Und wenn Frauen da wirklich so in der perimenopausalen Zeit anfangen, wirklich für sie so zum ersten Mal diese Wutattacken, diese Wutanfälle zu bekommen, denke ich auch, dass das in vielen Hinsichten zumindest energetisch auf die Leber zurückzuführen ist. Aber sie ist wirklich unermüdbar, sie macht so, so viel für uns. Und wir wissen es ja auch schon, weit vor der perimenopausalen Zeit ist die Leber und deren Level quasi von Gestautheit, sage ich jetzt mal so ein bisschen Denglisch, ganz, ganz wichtig für PMS, für Zyklusunregelmäßigkeiten, für Gewichtszunahme, für Kinderwunsch. Also sie spielt auch schon weit, weit vor der perimenopausalen Zeit einen riesen Job im Hormonhaushalt, aber besonders halt am Zeitpunkt der perimenopausalen Zeit.
Du hast es gerade schon kurz angerissen, Entgiftungsphase 1 und 2. Können wir einmal so ein bisschen das durchgehen, was mit dem Östrogen passiert, auch bis hin zum Darm, weil der da ja auch eine Rolle spielt. Ich weiß, dass du das so schön beschreiben kannst, Lauren.
Ja, danke, danke. Also Phase 1 und 2 sind so die zwei Hauptstraßen, stelle ich mir das immer so ein bisschen vor, im Körper, wo verschiedene Substanzen inklusive Hormone ausgeleitet werden. Und hier spielt zum Beispiel auch Methylierung ein wahnsinnig, wahnsinnig eine ganz, ganz große Rolle. Das ist der Prozess, wo quasi Substanzen inklusive Hormone wie Östrogen für den Abtransport markiert werden. In Phase 1 haben wir das, dass Östrogen ist quasi abgebaut und wird für den Abtransport in Phase 2 bereit gemacht. Und hier gibt es eine Route, die für den Körper die bevorzugte Phase ist. Und da gibt es auch mehrere verschiedene Möglichkeiten, wenn das jetzt vielleicht überlastet ist oder nicht so gut klappt. In Phase 2 ist diese Methylierung halt einfach ganz, ganz wichtig. Da wird dieser Methylationsprozess, der wahnsinnig B-Vitamin abhängig ist, vorbereitet, sodass Östrogen dann auch wirklich abgebaut werden kann. Und dann wird es ja in der Galle häufig auch oder hauptsächlich durch die Galle in den Darm geleitet. Wenn ich hier im Dünndarm ausreichend Ballaststoffe vorhanden sind und diese Galle sich damit zusammenfügen kann, dann kann der Großteil dieses Östrogens durch den Stuhlgang abgebaut werden. Auch ein Teil davon wird durch den Urin abgebaut. Deshalb kann man auch Östrogenabbau-Metabolite im Urin messen und genau kontrollieren. Aber wenn dieser Ballaststofflevel nicht stimmt, kann Phase 1 und Phase 2 so effizient wie möglich sein und trotzdem kann man ein Problem bekommen, weil der Körper diese Reste des Östrogens nicht rausbekommt aus dem Körper. Und bestimmte Darmbakterien kommen dann auch mit dazu. Sie können dieses Östrogen, was schon für den Abtransport markiert ist und mit der Ballaststoffmischung quasi schon am Abtransportweg ist, im Darm kann dieses bakterielle Gewusel da dieses Östrogen wieder auseinandernehmen, sage ich jetzt mal, wieder so abbauen, dass es im Körper wieder reabsorbiert, wieder aufgenommen wird und dadurch Östrogendominanz auch nochmal verstärkt auftreten kann, weil man ja diese schon für den Abtransport markierte Östrogenmenge wieder neu aufnimmt.
Werbung. Wenn du jetzt herausfinden möchtest, wie es deinem Darm gerade wirklich geht, dann schau dir doch mal den Mikrobiomtest von MediVere an. Ich verlinke dir in den Shownotes den Test, den ich am besten finde und den ich auch selbst immer wieder mache. Es gibt bei MediVere übrigens auch einen Hormontest, mit dem man einen ganz guten Überblick über die aktuelle hormonelle Situation bekommen kann. Mit meinem Code AP7381 erhältst du 5% Rabatt auf alle Tests bei MediVere. Den Code findest du natürlich auch in den Shownotes. Und an der Stelle auch noch der Hinweis: Diese Tests kann man durchaus selber machen, um sich mal einen ersten Eindruck zu verschaffen. Ich würde aber immer empfehlen, mit einem Arzt oder Heilpraktiker, der sich auf dem Gebiet auskennt, zu sprechen und auch die Testergebnisse zu besprechen. Was passiert denn jetzt? Du hast schon gesagt, es kann sein, dass es bei der Leber noch super funktioniert, aber wir dann das Problem im Darm haben. Was passiert denn, wenn dann irgendeiner dieser Stelle Probleme auftreten? Also wie äußert sich dann diese Östrogendominanz?
Super gute Frage und da könnte man, ich glaube, eine simple Antwort geben und die komplexere würde dann auch mit einbeziehen. Deine Genetik spielt eine ganz, ganz große Rolle. Deine Ernährung spielt eine große Rolle. Dein Nährstoffhaushalt spielt eine große Rolle. Aber wenn etwas hier an diesem Punkt nicht gut funktioniert, sehen wir einfach quasi mehr hormonelle Symptome, Symptome der hormonellen Disbalance, sage ich immer mit Anführungszeichen, sei das Hitzewallungen, sei das Stimmungsschwankungen, sei das Brustspannen, Kopfschmerzen direkt vor der Periode. Das kann besonders häufig in dieser perimenopausalen Zeit zum ersten Mal für Frauen auftreten, dass sie richtig krasse PMS-Beschwerden bekommen oder zum ersten Mal Kopfschmerzen am ersten oder zweiten Periodentag, Wassereinlagerung, Heißhunger, total starke Müdigkeit in der zweiten Zyklushälfte. Das wären alles Symptome, die darauf deuten. Gewichtszunahme ist auch nochmal ein großes Zeichen, eine sehr häufige quasi Manifestation, dass da in der Leber besonders beim Östrogenabbau was nicht so toll funktioniert.
Was können wir denn da jetzt tun? Also wir
Ja,
wissen um diese
ja.
Probleme. Lass uns bei der Leber mal anfangen. Was sind konkrete erste Schritte, mit denen Frauen ihre Leber, also wahrscheinlich generell, aber gerade auch in dieser Lebensphase unterstützen können?
Ja, es ist echt nie zu früh, die Leber zu unterstützen. Und ich rate den meisten Frauen, die in meiner Praxis sind, schon wirklich frühzeitig daran zu denken. Desto fitter, desto glücklicher, desto mehr mit den richtigen Nährstoffen ausgestattet deine Leber in deinen 20er Jahren, in deiner 30er, frühen 30er Jahren ist, desto besser wird sich deine perimenopausale Zeit anfühlen. Aber auch wenn man das null auf dem Schirm hatte und jetzt quasi mit Symptomen dasteht und sich fragt, was kann ich tun? Die gute Nachricht ist, die Leber ist ein wahnsinnig flexibles Organ. Die Leber kann sich sehr, sehr gut anpassen, kann sich sehr, sehr gut regenerieren, wenn man ja die Zeit und die richtigen Maßnahmen reinsteckt. Das kann mal mehr, mal weniger Arbeit sein, je nachdem, wie kaputt, sage ich mal, dein Stoffwechsel ist nach Jahren von zu vielen Crash-Diets oder zu viel verarbeitete Lebensmittel, was auch immer. Aber ich würde sagen, am Anfang ist es am wichtigsten, immer, wie ich fast immer sage, mit der Ernährung zu arbeiten, mit dieser Grundlage. Die Leber liebt bittere Lebensmittel, die Leber liebt Lebensmittel, die den Gallenfluss anregen. Denn Galle ist so der Hauptweg, sage ich mal jetzt super simpel, das ist sehr, sehr übersimplifiziert, aber der Hauptweg, wie sich die Leber halt selber reinigt. Die Galle nimmt viel mit, viele Giftstoffe, viele toxische Substanzen mit sich mit und durch den Stuhlgang wird das aus dem Körper ausgeleitet. Also desto mehr der Gallenfluss funktioniert, desto besser die Qualität und die Menge der Galle ist, desto mehr kann sich die Leber selbst reinigen. Und die Galle muss manchmal gefördert werden, besonders in der perimenopausalen Zeit ist nämlich die Gefahr höher, dass man Gallensteine entwickelt. Es gibt auf Englisch, haben wir in der medizinischen Ausbildung so gelernt für die Prüfungen, die drei Fs, das sind die Risikofaktoren für Gallensteine. Fat, 40 and fertile. Dass man übergewichtig ist, dass man noch immer einen Zyklus hat und deshalb auch fruchtbar ist und dass man so Anfang 40 ist. Das ist so eine Phase, wo die Gallenflusssache echt abfallen kann. Das ist voll gemein gesagt, aber es ist halt häufig so dieses Trifecta, was dazu führt, dass die Galle sehr, sehr dickflüssig oder so dieses Gallengries sich entwickelt. Und desto früher man das vorbeugen kann und die Galle gut fließt, weil man sich richtig ernährt, also sprich wieder viele, viele Ballaststoffe aus pflanzlichen und Hülsenfrüchte, Quellen, viele Bitterstoffe, sei das Radicchio, sei das Chicorée, sei das Rucola oder Löwenzahnblätter aus dem eigenen Garten. Wenn man das wirklich auf dem Schirm zu haben und das nicht nur so als Kur im Frühling mal einmal zu machen, aber so als Lifestyle zu etablieren. Auch gerne fermentiertes, saures Gemüse, die Leber mag auch gerne sauer. Genau, das sind so die Grundlagen, wo man gut starten kann und das auch schon relativ frühzeitig starten sollte.
Okay, also sauer, bitter, Ballaststoffe merken wir uns auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Gibt es denn auch bestimmte Nährstoffe, wo du sagst, die sind besonders wichtig?
Ja, absolut. Also die B-Vitamine kann man nicht übersehen. B-Vitamine werden für ganz viele Prozesse in der Leber, inklusive gute, gesunde Galle, benötigt. Und häufig, besonders nachdem man sich vielleicht länger vegan ernährt hat oder mehrere Schwangerschaften hatte, vielleicht auch länger gestillt hat, alles, was den Körper halt relativ nährstoffmäßig entweder auslaugt oder weniger üppig versorgt, sage ich mal, muss da noch in Betracht gezogen werden, was deine individuelle Dosis sein sollte. Klar sollte man hier auch mit Laborwerten arbeiten, aber es kann sein, dass für manche ein B-Komplex, auch ein guter B-Komplex, nicht wirklich ausreicht an den B-Vitaminen, auch wenn der tägliche Bedarf dadurch gedeckt ist. Manchmal braucht man eine therapeutische Dosis, um in der Leber wirklich einen Prozess, einen bestimmten, zum Beispiel den Gallenprozess, gezielt zu fördern, braucht man eine therapeutische Dosis. Und da sollte man mit einem Therapeuten zusammenarbeiten, der sich da oder die sich damit auskennt. Aber B-Vitamine, Magnesium, super, super wichtig. Auch Zink ist hier wichtig. Wasser, kein Nährstoff, aber wir können nicht vergessen, dass Galle zu 80% oder sowas aus Wasser besteht. Und viele, viele Menschen, die nicht genug Wasser trinken und eine dickflüssige Gallengrießsituation haben, müssen einfach mehr Wasser trinken. Was auch ganz wichtig ist, sind die Bausteine für die gesunde Galle. Das ist Cholin. Cholin ist hauptsächlich in Lebensmitteln wie Eier und Leber vorhanden, also besonders bei Vegetarier oder Veganer, die Eier und Leber eher meiden oder nicht viel davon essen. Und da muss man echt schon viele Eier essen, ehrlich gesagt, um den Cholinspiegel zu decken. Also auch in Menschen, die nicht vegetarisch leben, ist Cholin relevant. Das ist ein super, super wichtiger Nährstoff, der quasi die Galle so ein bisschen emulsifiziert, weniger dickflüssig macht, besser quasi wie sage ich mal, die Konsistenz der Galle verbessert. Auch Taurin ist wahnsinnig wichtig. Taurin ist eine Aminosäure, die man auch tatsächlich nur aus tierischen Quellen bekommen kann. Und da muss man das auch auf dem Schirm haben, besonders wenn man als Vegetarier oder Veganer schon länger so gelebt hat und auch vielleicht noch mal ein paar Galle- oder Lebersymptome hat, könnte Taurin auch noch mal interessant sein. Ich würde jetzt mal behaupten, das sind die wichtigsten. Vielleicht vergesse ich etwas, denn der Gallenprozess und die Leber ist einfach ein komplexes Thema. Es gibt bestimmt noch ein paar Nährstoffe, die ich hier dazufügen könnte. Aber das wären so die wichtigsten Basic-Nährstoffe.
Wie sieht denn ein leberfreundlicher Alltag aus? Also was können wir darüber hinaus noch tun? Ich denke jetzt auch so an Stress und Schlaf zum Beispiel.
Ja, die wichtigsten Basics, Stress und Schlaf, für alle Organe, für den gesamten Körper einfach ohne guten Schlaf kann man echt die teuersten Supplements nehmen und perfekt essen und es kommt trotzdem nicht so gut an. Denn diese 8 Stunden Schlaf oder vielleicht sogar mehr für dich sind dafür die Grundlage. Stress belastet auch die Leber, weil sie dann die ganzen Stresshormone abbauen darf und dafür auch Nährstoffe verbrennt und diese wichtigen Substanzen, die wir eigentlich für andere Prozesse gerne haben würden, für den vielleicht effizienteren Abbau von überschüssigen Hormonen, werden dann für den Abbau von Stresshormonen verschwendet, in Anführungszeichen, also Stress und Leber auch aus anderen Gründen, weil Stress und Insulinresistenz und Stress und Stoffwechsel auch so eine Wechselwirkung haben können und die Leber dadurch auch gestresst werden kann. Wenn Blutzucker dysreguliert ist zum Beispiel, muss man auf jeden Fall auch noch im Kopf haben. Bedeutet also, es ist ungünstig, wenn man nicht blutzuckerfreundlich ist. Und da sage ich mal, besonders für Frauen heißt das häufig, dass man in der perimenopausalen Zeit denkt, oh, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt oder ein guter Zeitpunkt, intermittierendes Fasten zu starten. Ich fange jetzt an, morgens nicht zu essen. Ich trinke nur drei Tassen schwarzen Kaffee bis zum Mittagessen und dann esse ich mal einen kleinen Salat und vielleicht zum Abendessen esse ich nur eine normale Portion von etwas anderem. Ich will ja unbedingt 5 Kilo abnehmen und das ist meistens nicht so toll für die Leber. Die wird dadurch schon relativ doll gestresst. Man kann auf jeden Fall gesund fasten als Frau. Da ist, würde ich sagen, die Expertin Dr. Mindy Peltz, Pelz, der hat echt coole Bücher geschrieben, wie man als Frau, besonders in der perimenopausalen Zeit, Fasten für sich als Superpower anpassen kann. Aber ich würde sagen, für die meisten Frauen in der perimenopausalen Zeit gehören regelmäßige Mahlzeiten mit einem Fokus auf, wie kann ich meinen Blutzucker relativ stabil halten. Muss jetzt nicht irgendwie eine flache Linie sein, wenn man den ab und zu mal misst, aber relativ stabil halten, sodass die Leber da ja einfach ihr Job machen kann. Das gehörte zu einer lebergesunden Lifestyle. Genau, Schlaf, Stressmanagement, Ernährung, wie wir schon besprochen haben. Und dann kommen auch die ganzen Toxine aus der Umwelt auch noch mit dazu. Also am besten wäre es, wenn man für die Körperpflege und für den Haushalt nicht super toxische Produkte benutzen könnte. Also Naturkosmetik, Naturhaushaltsprodukte oder einfach Essig und Soda, Waschsoda, das reicht auch meistens für den Großteil des Haushalts, denn besonders die ganzen hormonimitierenden Substanzen in Kosmetika, die die Hormone nachahmen im Körper, sind halt nochmal eine weitere Belastung für die Leber, für das gesamte System. Jetzt wurde ja gerade rausgefunden in der Studie, dass der Hauptstoff, der bei Mädchen zu einer früheren Pubertät führt, ein Duftstoff ist, der auch eigentlich in der EU, glaube ich, nicht erlaubt ist, aber trotzdem immer wieder mal hier auftaucht. Das ist ein Musk oder irgend so ein chemischer Duftstoff, der aber so hormonell aktiv ist, dass es sogar bei Mädchen, die diese Produkte benutzen, eine viel, viel frühere Einsetzung der Periode auslöst. Also das fand ich einfach nochmal so doll, das zu lesen. Das zeigt einfach, wie stark diese Sachen sein können, besonders wenn sie sich halt häufen, wenn es nur ein oder zwei Produkte sind, weil du diese einfach so sehr liebst und sie nicht durch ein Naturprodukt ersetzen kannst. Kenne ich total. Es ist ganz anders, als wenn man da jetzt einfach pro Tag 10 verschiedene Sachen auf sich draufschmiert, auf den Körper. Das wird innerhalb von 30 Sekunden, wenn es aufs Haar kommt, auf die Haut kommt, in die Blutbahn aufgenommen. Es ist fast so, als wenn man es gegessen hätte. Also da muss man auch echt noch mal einen Edit machen. Was nutze ich jeden Tag auf meinem Körper? Was bin ich in der Arbeit ausgesetzt? Wenn man jetzt im Nagelstudio arbeitet, das ist nicht so toll für die Leber. Da muss man sich auch noch diesen Sachen im, ja, bewusst sein.
Eine kleine Bitte an dieser Stelle. Wenn dir diese Folge oder auch mein Podcast generell allgemein hilft, dann freue ich mich riesig über eine positive Bewertung von dir. Das ist für mich die schönste Unterstützung, denn so können eben noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Also, wenn du ein paar Sekunden hast, hinterlass mir gerne eine Bewertung oder auch einen Kommentar zur Folge bei Spotify. Und jetzt schon mal ein dickes, herzliches Danke von mir dafür. Wenn man so auf Insta und so scrollt, findet man ja auch immer so Tipps. Genau, da hatte ich auch zum Beispiel, was du gesagt hast, Vorsicht, Intervallfasten. Das hatte ich auch gelesen und ich hatte den Tipp Kaffeeverzicht in der Perimenopause gelesen. Wie siehst du das?
Ja, das ist lustig. Da denke ich immer an eine Freundin, die hat Kaffee mal weggelassen und hat so geschwärmt, wie es ihr in der perimenopausalen Zeit geholfen hat, mit Kopfschmerzen, mit PMS, mit Stimmungsschwankungen. Sie konnte echt nicht genug davon reden. Es war fast nervig ab irgendeinem Punkt. Und ein paar Jahre später habe ich sie wieder Kaffee trinken gesehen und habe sie gefragt, was ist denn passiert? Und sie konnte sich nicht daran erinnern, dass sie es weggelassen hat und dass es ihr so gut getan hat. Sie war so, was? Habe ich doch gar nicht. Nee, ich habe doch Kaffee nie weggelassen. Es war so krass, dass sie das total vergessen hat. Musste so lachen. Aber ja, es tut vielen Frauen richtig gut. Und es gibt da mehrere Gründe. Und die Genetik spielt da auch eine große Rolle. Manche Menschen bauen Koffein, also bauen besonders Kaffee, Koffein einfach viel effizienter ab als andere. Aber der Weg, ich sage das jetzt mal, das ist super simplified, das ist echt komplexer, aber ich sage das mal simpel, der Abbauweg von Koffein, Kaffee, Koffein und Östrogen teilen sich quasi eine Engstelle. Die gehen halt so durch die gleiche Schleuse durch. Und wenn da viel Koffein oder viel Kaffee getrunken wird oder auch mäßig Kaffee getrunken wird und auch viel Östrogen für den Abbau da steht, kann das eine Art Stau quasi auslösen, sodass man dann eher mehr Östrogendominanz-Symptome bekommt. Also es kann für Brustspannen, für verschiedene PMS-Symptome, inklusive auch perimenopausale PMS und generell Beschwerden, einen bei manchen Frauen riesigen Unterschied machen, Kaffee wegzulassen und durch vielleicht Matcha zu ersetzen oder einfach sowieso ganz wegzulassen. Wahrscheinlich auch, weil es unsere Stresshormone positiv beeinflusst, Kaffee wegzulassen. Wir lieben Kaffee, es ist auch für die Stimmung meistens richtig gut, aber es hat halt diese Nachwirkungen, die besonders in dieser Zeit manchmal unberechenbar sind und die man dann meistens auch, weil man Kaffee wahrscheinlich schon jahrelang getrunken hat, auch nicht so auf dem Schirm hat. Also es kann absolut, wenn du gerade leidest, Sinn machen, es wegzulassen. Ein, 2 Monate dauert es auch manchmal, bis man stoffwechselmäßig davon befreit ist und wirklich beurteilen kann für sich, oh, hat es hier einen großen Effekt, vielleicht auch für deinen Schlaf ist es möglicherweise ein Game Changer. Ich würde absolut sagen, es wäre ein Versuch wert, wenn das dich anspricht.
Wenn jetzt irgendwer sagt, ah, das ist ja jetzt total interessant, was die Lauren da erzählt hat, aber ich brauche so Hard Facts, ich brauche irgendwie Testergebnisse, ich will auf jeden Fall wissen, wie ist meine Leberfunktion, was muss ich da tun? Gibt es denn bestimmte Labortests, die aus deiner Sicht sinnvoll sind, wenn es jetzt um Leberfunktion geht? Oder sehe ich da in normalen, also wenn mein Hausarzt, wenn ich ja sage, ich würde das jetzt gerne mal checken lassen, sehe ich da irgendwie was? Oder sprechen wir von eigentlich einer normalen Leber, die jetzt, wenn es um solche Laborergebnisse geht, eigentlich keine Belastung aufweisen?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass besonders in den Blutwerten sehen wir da meistens nur Werte, die in die Höhe gehen, wenn da schon ein längerer oder ein heftigerer Prozess in der Leber vorhanden ist. Dann sehen wir nämlich eher, dass die Leberenzymwerte, AST, ALT, auf Deutsch glaube ich, GST, GLT, genau, also dass die Leberwerte erhöht werden. Und das ist ein Zeichen, dass da ein Entzündungsprozess vorhanden ist. Und können auch auf eine nicht alkoholische oder theoretisch auch auf eine alkoholische Fettleber weisen. Das ist aber eher so ein späteres Stadion von den Leberthemen, die wir hier besprechen. Und häufig sind diese unterschwelligen Funktionsstörungen in der Leber nicht wirklich durch diese Blutwerte auffällig. Der GGT-Wert ist auch ganz interessant. Der spiegelt häufig, wenn er zu hoch ist, dass eine gewisse Gallenstauung, Gallenstein-Risikosituation vorhanden ist, eine gewisse Entzündung der Gallenblase vorhanden ist. Der kann aber auch tatsächlich zu niedrig sein. Und das wird aber vom Hausarzt oder von den Ärzten, Schulmedizinern nicht so als relevant eingestuft. Ich habe das auch nur vor kurzem gelernt. Ich habe relativ niedrige GGT-Werte, die so wirklich im unteren Normbereich sind. Und das kann darauf hinweisen, dass dein Glutathion-Spiegel zu niedrig ist. Das fand ich
Spannend,
auch
ja.
ganz, ganz spannend. Und da könnte man auch noch auf eine ganz andere Art und Weise durch Glutathion-Aufbaumaßnahmen dafür sorgen, dass die Leber glücklicher ist. Die Leber braucht dieses Master-Antioxidant sehr. Deshalb ist
Ist
ja
es
auch
für
MAC.
Phase 2, gell? Das ist für Phase 2 so wichtig, ja.
Genau, also für den Abbau von lauter Toxinen und freien Radikalen. Und das finde ich auch häufig so, dass man durch Standardblutwerte direkte, aber auch indirekte Sachen rauslesen kann. Homozystein ist auch ganz, ganz toll hier, weil es wirklich nicht nur als kardiovaskulärer Risikofaktor notwendig ist, besonders in der perimenopausalen und menopausalen Zeit, wo dieser kardiovaskuläre Risiko, dieses Risikothema schon steigt durch die Hormonänderungen, aber auch uns wirklich, wenn der Wert zu hoch oder auch zu niedrig ist, sehr, sehr viel Input gibt. Wie sieht es denn mit Methylierung aus? Und Methylierung war ja schon, wie besprochen, ganz, ganz wichtig beim Östrogenabbau, aber auch bei Serotonin und ganz vielen anderen Themen ist Methylation einfach ein zentrales Thema. Für zentraler geht es quasi fast gar nicht. Und da können wir auch noch da ein paar Nuancen rauslesen. Es gibt noch ein paar andere Werte, alkalische Phosphatase oder LDH, die auch bestimmte Auskünfte, sage ich mal, geben können, wie es mit verschiedenen B-Vitaminen, Mineralstoffen wie Zink und Magnesium aussieht. Aber ja, direkt gibt es nicht wirklich eine endlose Liste. Man sollte auch Triglyceride messen. Cholesterin kann auch wahnsinnig sinnvoll sein. Meistens nicht in meinem Fall oder in meiner Praxis, weil es zu hoch ist und ich so auf jeden Fall sofort sage, hey, Statine, sondern eher, weil manchmal besonders Cholesterin zu niedrig ist und wir Cholesterin brauchen, um Hormone zu bauen. Das ist ja wirklich so the backbone, das ist der Baustein für unsere Sexualhormone. Also man kann auf jeden Fall mit einem guten Therapeuten aus relativ Standard-Laborwerten sehr viel Information rausholen, aber die Leber ist leider so ein bisschen schwer im feineren Detail zu untersuchen. Man kann auf jeden Fall mit einem guten Ultraschallgerät gucken, wie sieht es mit der Fettschicht auf der Leber aus. Super viele Menschen, sogar in der Jugend, haben jetzt eine gewisse Fettleber. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Das zeigt sich nicht immer in den Blutwerten. Also da ist auf jeden Fall, wenn ein Hausarzt ein gutes Ultraschallgerät hat, ist es auch sinnvoll, die Leber zu schallen, die Gallenblase zu schallen. Das kann ja auch ganz viele Informationen geben. Aber so andere bildgebende Verfahren macht man eigentlich nur, wenn ein richtig großes Problem da ist. Und die Gallenfunktion zu messen zum Beispiel ist nicht so einfach. Das ist echt, meistens wird das nur angeboten, wenn richtige Probleme vorliegen. Und es gibt da keinen konkreten Testungsweg für Menschen, die so unterschwellig oder so einfach ja, unterschwellige Symptome haben oder sich optimieren möchten. Da muss man ja eher so funktionelle Tests machen. Zum Östrogenabbau der Leber zum Beispiel könnte man im Urin die Abbaumetabolite von Östrogen messen, um zu gucken, auf welche Art und Weise, in welcher Form baut der Körper Östrogen ab, in der eher gesunden Form oder in der eher ungesunden Form. Genau, aber Lebertests sind da einfach ein bisschen eingeschränkt.
Wie sieht es dann aus mit Mikrobiomanalysen, mit Stuhltests? Also ich spiele auch gerade so ein bisschen auf das Thema, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Östrobolom aus, an.
Ja.
Genau,
Ja,
weil
Östrobolum ist der Begriff, der beschreibt, wie unser Mikrobiom mit Östrogen interagiert und es entweder abbaut, wieder aufnimmt oder da halt einfach, ja, damit interagiert. Und es gibt in vielen Stuhltests die Möglichkeit, einen Stoff Beta-Glucuronidase zu messen. Das ist ein Enzym, das bestimmte Bakterien herstellen. Und das ist das Enzym, was quasi diese Verbindung, wodurch Östrogen abbaufähig gemacht worden ist, dieses Enzym schneidet diese Verbindung durch. Und so wird das Östrogen wieder freigesetzt und darf wieder in die Blutbahn reinrutschen, wo es eigentlich nicht wieder hingehen sollte. Wenn man also höhere Beta-Glucuronidase-Werte hat, deutet es darauf, dass man mehr der Bakterien im Darm hat, die dieses Enzym herstellen und eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man einfach zu viel Östrogen aus dem Darm wieder aufnimmt. Aber man muss das häufig wirklich genau bestellen, diesen Test. Das ist in den meisten Standard-Stuhltests, die man auch auf Selbstbesteller bestellen kann, nicht drauf. Also da braucht man meistens schon einen Therapeut oder ich glaube, es gibt vielleicht ein oder zwei Labore. Ich will jetzt auch keine Werbung machen, die das mit im Profil drin haben. Es gibt auch manche Bakterienkeime, mir fallen jetzt die bestimmten Namen nicht sofort ein, die dafür bekannt sind, mehr Beta-Glucuronidase herzustellen. Und wenn du dann diese Keime hast und die total überwuchert sind, kann man bestimmt schnell googeln. Das wäre dann auch ein Zeichen, es könnte für dich ein Problem sein, muss aber nicht unbedingt sein. Und generell, desto mehr Fäulnisdysbiose, desto mehr Dysbiose, so weniger man die guten Bakterien hat, desto weniger Ballaststoffe vielleicht auch im Darm landen, weil man sie nicht so häufig in der Ernährung drin hat, desto mehr spricht es dafür, dass man ein größeres Östrobolum-Problem haben könnte. Deshalb gibt es auch ganz, ganz viele Experten, die sagen, Ballaststoffe und die ausreichende Menge Ballaststoffe sind fast nie so wichtig als in der perimenopausalen Zeit und in der Menopause, weil es einfach für den Darm und für diese Östrogen, Darm- und Leberachse so eine riesige, riesige Rolle spielt.
Werbung und noch ein Tipp. Wir haben in dieser Folge ja schon mehrfach besprochen, wie wichtig Ballaststoffe für unseren Darm generell, aber eben auch speziell in der Zeit der Perimenopause sind. Wenn du deinem Darm was richtig Gutes tun möchtest, dann schau dir unbedingt die Ballaststoffpulver von Mibiota an, das PHGG oder auch Akazienfaserpulver. Beide sind gerade auch bei einer sensiblen Verdauung gut verträglich, zum Beispiel auch bei einer SIBO, also Dünndarmfehlbesiedlung. Und sie können einfach eine riesengroße Hilfe sein, die Ballaststoffzufuhr zu erhöhen. Gerade wenn man Ballaststoffe noch nicht so gut gewöhnt ist. Ich persönlich nutze beide Pulver täglich. Hier bei Mibiota kannst du mit meinem Code ReizdarmPodcast 10 10% sparen. Ich verlinke dir beide Produkte in den Shownotes. Ja. Hatten wir es schon mal davon oder habe ich das irgendwo anders her? Karotten, geriebene Karotten, die
Ja,
da
hatten wir,
hilfreich sein
glaube ich, schon
können?
mal besprochen.
Ja.
Karottensalat mit ein
Karottensalat.
bisschen Öl und ein bisschen Essig sind absolut, haben eine Art Ballaststoff, das sehr gut sich an Östrogen bindet. Wird mindestens so, ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich Studien dazu gibt, aber das ist auf jeden Fall anecdotal und kann mit PMS und vielen Symptomen helfen. Ist auch eine meist gut verträgliche Ballaststoffart, besonders bei Menschen, die sonst jetzt Hülsenfrüchte und Co. nicht so gut vertragen. Regelmäßigkeit ist hier aber auch ganz, ganz wichtig. Das muss nicht nur ab und zu mal zweimal die Woche sein, sondern wirklich eigentlich täglich, um da den Benefit rauszuholen. Ja, aber genau, ist eine coole Maßnahme, da Östrogenabbau zu unterstützen.
Darf ich dich zum Schluss noch fragen, Lauren, was machst du täglich oder regelmäßig für deine Lebergesundheit?
Ja, also ich bin vielleicht gerade nicht das beste Praxisbeispiel. Mama von zwei kleinen Kindern und selbstständig. Ich trinke immer wieder mal ab und zu einen Kaffee auf leerem Magen und mache da Sachen, die man eigentlich nicht so dauerhaft machen sollte. Aber so ein paar Sachen halte ich schon auf jeden Fall ein, weil sie einfach so zur Routine geworden sind. Und das sind auf jeden Fall die Ballaststoffe. Das habe ich schon so lange auf dem Schirm. Ich esse super, super gerne Hülsenfrüchte. Und ohne mir da wirklich viel Mühe zu machen, kann ich jeden Tag locker 25 bis 30 Gramm Ballaststoffe essen. Und ich weiß, dass mir das richtig, richtig gut tut. Ich habe einfach gesehen, im Vergleich zu jetzt, als ich 20 war und das echt gar nicht gemacht habe, habe ich null PMS, habe ich keine Brustspannenschmerzen. Das hatte ich früher so, so doll, dass ich quasi die Treppe nicht runtersteigen konnte, ohne so meine Brüste festzuhalten. Das war so, so heftig damals. Ich glaube auch, dass, das kann ich dazu noch sagen, ja, Schlaf ist halt das, was ich, wenn ich es richtig priorisiere, für meine Leber eines der besten Sachen ist. Aber mit zwei kleinen Kindern, wie wir schon
Schwierig.
vor dem Recording-Knopf gesprochen haben, meine Nacht war nicht so toll mit einem Kleinen. Das ist manchmal nicht in unserer Kontrolle. Aber ich bemühe mich da wirklich schon, den Schlaf als heilig zu sehen und den wirklich sehr, sehr doll zu priorisieren. Und als drittes würde ich sagen, Es gibt halt einfach so viele Sachen, aber ich lebe schon sehr, sehr lange sehr low tax in unserem Haushalt. Und das kam auch von der Zeit, wo ich an dieser tollen Uni war in Portland, Oregon. Die war nämlich eine Fragrance-Free-Zone. Man durfte da keine Parfums, keine Waschmittel mit Parfum, kein Shampoo mit Parfum benutzen. Und am Anfang ich so, was? Wir stinken alle bestimmt so schrecklich in dieser Schule. Und bestimmt gab es auch so ein paar Hippies unter uns, die echt doll gestunken haben, bestimmt. Aber es war so toll. Und im Nachhinein kann ich Parfum einfach nicht mehr leiden. Und ich habe Parfum geliebt. Ich war so richtig so, ich hatte mein Signature Parfum, so seit ich 13 war oder sowas, so Chanel irgendwas,
Zu
keine Ahnung. Und jetzt
100%, was du
denke ich, oh
sagst.
mein Gott, was habe ich da gemacht? Und ich finde das jetzt so schrecklich, wenn ich im Bus sitze oder irgendwo und alle Parfum tragen. Ich rieche das in den Haaren meines Kindes manchmal im Kindergarten. Sie hat die liebsten Erzieherin aller Zeit. Ich bin so dankbar. Und trotzdem merke ich, wow, ich bin da einfach so wie ein Spürhund geworden. Ich rieche Parfum überall. Und das kommt bei uns. Ich habe auch eine ganz tolle neue Shampoo-Linie gekauft und war voll überzeugt. Aber es riecht einfach so stark, dass ich es nicht benutzen kann. Und ich bin da auch echt dankbar dafür, dass mein Körper mit Entgiftung da ein Sensibelchen ist, weil ich dadurch auch einfach echt viele toxische Sachen meide, weil es mir einfach gut tut und ich mir da keine Mühe machen muss. Aber ja, ich würde sagen, das ist auch für mich so eine Lebergewohnheit geworden, die zu entlasten.
Ja, total spannend, was du sagst. Ich habe es genauso erlebt. Ich habe auch mein Parfüm gehabt. Ich glaube, seit ich 15 war, ich habe das geliebt und habe das dann auch, ja, nach, so nach meiner ganzen Sibu-Reise und was man so lernt, habe ich das dann auch sein lassen. Mir geht es heute wie dir, wenn ich das rieche und eben auch gerade bei unserer Tochter, wenn sie von der Oma kommt oder so aus der Krippe kommt, dann denke ich so, das riecht so nach Parfüm.
Ich nehme das dann so schnell wahr. Also ich könnte bestimmt noch ein paar andere Sachen auflisten. Aber ich glaube, ja, das sind erstmal so die drei konstantesten Sachen, die ich wirklich in jeder Phase versuche beizubehalten.
Ja. Gibt es noch was, was du Frauen für diese Zeit gerne mitgeben würdest?
Ja, ich könnte da so viel sagen. Ich glaube, desto mehr man sich informiert, desto mehr man den eigenen Körper kennenlernt, und desto mehr man sich quasi auf diese Zeit vorbereitet, die so oder so kommen wird, man kann dieser Zeit nicht entweichen, desto besser wird es dir gehen. Viele Frauen sind da einfach genetisch aus irgendeinem Grund so super, sag ich mal, lucky, so haben so ein Glück,
Haben so
dass sie
Glück,
das
ja.
nicht. Genau, haben so ein Glück, dass sie das nicht so doll erleben, aber manche einfach schon richtig, richtig heftig diese Zeit. Also macht, was ihr könnt, um auch mit diesen minimalen Lifestyle-Sachen euch einfach auszurüsten für eine erfolgreiche Zeit des Wandels. Es ist auch bestimmt für viele Frauen, ich war noch nicht drin selber, kann ich also nicht direkt aus Erfahrung sagen, aber kann auch bestimmt eine schöne Zeit sein, wo man sich wirklich besser kennenlernt. Und ja, aber wie die Pubertät ist es einfach eine heftige Zeit der Wandlung und der Verwandlung und seid liebevoll zu euch und isst eure Ballaststoffe. Oh, und was ich euch auf jeden Fall noch mitgeben möchte, haben wir noch nicht so doll besprochen, aber Muskelaufbau ist hier unverzichtbar. Ihr müsst hier für euer Menopause-Body trainieren. Ihr müsst stark werden. Ihr müsst eine Muskelschicht aufbauen, nicht um Gewicht zu verlieren, aber um euren flachen Po aufzubauen. Denn Muskelgewebe ist wirklich hormonell aktiv. Es produziert antientzündliche Stoffe. Es baut so vieles der manchmal als negativ gesehenen oder empfundenen Konsequenzen, Symptome von Perimenopause ab. Es gleicht sie aus, wenn man eine gesunde Muskelschicht aufgebaut hat. Und da muss man manchmal früh anfangen und da echt auch dranbleiben. Aber ja, das kann ich nur empfehlen.
Vielen lieben Dank, Lauren. Ich nehme wieder ganz viel mit und ich wette, den Hörerinnen geht's genauso. Danke.
Freut mich sehr.
So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest aus dem Gespräch mit Lauren viele spannende Impulse mitnehmen. Lass mich super gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat, zum Beispiel mit einem Kommentar bei Spotify oder auch einer Nachricht auf Instagram. Die Links zu meinem Kanal und natürlich auch zu Laurens Kanal findest du in den Shownotes, genauso wie alle Rabattcodes, die ich dir genannt hatte. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Mach's gut!